Herzlich willkommen zum Potenzialer Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchister und wir wollen euch heute wieder einladen, Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Und wir haben heute ein Thema, das ist gewagt. Es ist nicht Helmut, es ist nicht Hartmut, es ist Demut. Und Konstantin, wenn du jetzt mal so auf dein Leben guckst, gab es so Momente, wo du Demut empfunden hast?
Ich finde das generell eine sehr, sehr schwierige Frage. Wenn ich jetzt Ja sage, klingt es eingebildet. Wenn ich Nein sage, klingt es ja auch irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, du weißt ja, Arroganz sieht nur von, also Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Also mir ist schon bewusst, vielleicht beantworte ich es einfach so, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe.
Mhm.
Dass auch ich Fehler mache und dass auch oft andere Leute Recht haben. Ja?
Mhm.
Ich würde das mal so stehen lassen.
Nee, mach mal ein Beispiel, würde mich mal interessieren. Wo du sagst, vielleicht auch rückwirkend, wo du sagst, boah, da hätte mir vielleicht ein bisschen Demut ganz gut getan.
Ich glaube, es gibt halt einfach, man bekommt im Laufe des Lebens ja von verschiedenen Leuten auch Empfehlungen oder Tipps. Ja, man hat ja selber auch eine sehr klare Vorstellung, wie möchte ich Dinge realisieren, wie möchte ich Dinge anpacken. Und natürlich gibt es da immer mal wieder Situationen, wo du sagst, okay, da war die Empfehlung, hör zu, ich würde es so machen. Und man selber hat gesagt, danke. Klingt auch wirklich gut. Aber ich glaube, ich habe eine bessere Idee.
Mhm.
Und dann hat man die umgesetzt. Und dann hat das vielleicht gar nicht so prächtig funktioniert, wie man sich das gewünscht hat, ja, auch wenn man sich sehr viel Mühe gegeben hat. Und das sind natürlich dann schon Momente, wo ich dann reflektiere und sage, okay, da geht's gar nicht um richtig oder falsch, sondern da stellt sich dann schon für mich eher die Frage, warum hat das für mich dann vielleicht nicht das Gewicht gehabt, diese Aussage, ja? Ich würde es dir so empfehlen. Also warum habe ich gesagt, ich bekomme einen guten Tipp? Das ist ja auch selten, dass jemand sagt, ich habe Interesse, dass du erfolgreich bist oder dass das funktioniert. Mach es so. Und warum habe ich mich vielleicht dafür entschieden zu sagen, ich mache es aber trotzdem nicht so? Also Demut weiß ich nicht, selbst reflektiert ja.
Ist Demut für dich das Gegenteil von Übermut? Also Demut, Mut, Übermut?
Naja, nicht zwingend. Die Frage, die ich ja gerne zurückspielen würde, ist, kann man, also was ist denn Demut? Ja. Oder vielleicht noch eine zweite Frage dazu, entsteht Demut nicht erst oder kann man überhaupt erlernen, was Demut ist, wenn man gewisse Erfahrungen gemacht hat? Hängt das nicht zusammen? Die Erfahrungen, die ich persönlich mache, können die mich demütig werden lassen?
Mhm.
Und andersrum, wenn ich diese Erfahrung nicht habe, kann ich dann überhaupt demütig sein?
Dann lass uns vielleicht bei dem Thema demütig mal starten. Man kann ja gedemütigt werden. Ist das eine Aufforderung, Demut zu zeigen?
Nö. Das ist einfach ein Scheißverhalten von anderen. Ich könnte jetzt auch sagen, bloßstellen. Ist bloßstellen und Demut denn dasselbe?
Ja, das ist spannend, weil Demut hat an sich mit mutig sein, mit vielleicht auch einem gewissen Grad an Überschätzung oder mit einem gewissen Grad an die eigenen Leistungen noch nicht realistisch bewerten zu können, so de facto gar nichts zu tun. Sondern Demut ist, und das hast du sehr schön schon gesagt, ein selbstreflektorischer Moment, wo ich sage, die Perspektive einer anderen Person hat die gleiche Legitimation wie meine. Also ein Vergleich von Perspektiven gehört zu Demut dazu, das ist das eine. Und zum Zweiten ist es auch das sich eingestehen, dass man möglicherweise, wir würden einen modernen Neudeutsch Bias dazu sagen, aber dass man sagt, man unterliegt einer Sozialisation, die einen Fehler anfällig macht. Und zu sagen, meine Perspektive von Welt ist eine hochsubjektive, Punkt 1. Punkt 2, weil ich diese Perspektive auf die Welt habe, mache ich systemimmanent bedingt Fehler. Und diesen Moment einzusehen und das zu sich wahrzunehmen und zu sagen, dass man da vielleicht deshalb auch handelt, aber dieses Handeln retrospektiv dann auch kritisch bewertet wird, das erzeugt Demut. Und ich, weißt du, wir sind ja hier in Leipzig und Leipzig hat ja das Völkerschlachtdenkmal. Und das ist ja ein sehr repräsentatives Denkmal, eine wilhelminische Zeit, ne, gebaut worden, um quasi auch repräsentativ der Welt zu zeigen, bam, hier ist eine große Nation. Aber wenn man sich dieses Denkmal mal anguckt, dann sind diese Krieger, die ja diese Tugenden darstellen sollen, dann sind diese Krieger in diesem Völkerschlachtdenkmal, die haben ja keinen stolzen Blick nach vorn. Nein. Sondern diese Krieger in diesem Völkerschlachtdenkmal, die repräsentieren bestimmte Tugenden, aber der Blick ist demütig gesenkt. Er ist nach unten gerichtet. Das heißt zu sagen, ich habe irgendeine Eigenschaft, ich habe Skills, aber das erhöht mich nicht gegenüber anderen Personen, die Skills haben, die Eigenschaften haben. Das macht mich nicht besser. Und zu sagen, und genau weil ich diese Eigenschaft habe, werde ich eben auch bestimmte Fehler machen. Also in meiner Eigenschaft wohnt meine Fehleranfälligkeit aufgrund dieser Eigenschaft natürlich inne. Einfaches Beispiel, du bist ja ein unglaublich guter Sänger. Ja, weiß nur kaum jemand. So, und jetzt stell dir vor, wir sind irgendwo und es wird ein Lied gespielt, was dir ja so wirklich, was, wo du nicht anders kannst, wo du einfach mit musst. Was wäre das für so ein Lied, wo du sagst?
Ach, da fällt mir spontan Unchain My Heart.
Unchain My Heart, so, wunderbar. Ne, Celine Dion.
Nee,
nein.
Das ist Joe Cocker.
Joe Cocker, ich weiß. Möchtest du kurz ansingen?
Nein, Schade. Das weiß ja niemand, dass er gut singen kann. Ich werde jetzt nicht den Beleg dafür liefern.
So, also, Unchain My Heart. Und jetzt kommen diese ersten Klänge. Und möglicherweise singe ich ja auch leidenschaftlich.
Mhm.
Aber weil du einfach ungebremst da nach vorne gehst, ziehe ich zurück und sage, boah, nee, das kann ich nicht toppen. Singe ich nicht mit. Jetzt kann man immer sagen, naja, das liegt ja an mir. Also ich kann ja trotzdem entscheiden, frei mitzusingen. Aber es ist natürlich immer eine Wechselbeziehung. Ne? Es ist eine Wechselwirkung zwischen deinem erstklassischen sängerischen Können.
Na ja, der Performance.
Der Performance.
Also Joe Cocker hat ja auch wirklich
getanzt am Mikrofon.
Ja. Richtig. Und das musst du ja können. Es geht ja nicht darum, ob du.
Ja, da hast du natürlich singst. Recht. Ja, da hast du recht. Der Gesang ist zweitrangig. Ab drei Whisky geht das. Aber ja, die Performance, ja, und wer Joe Cocker jemals gesehen hat, ne, der schwankt ja immer so zwischen einem epileptischen Anfall und Step-Tanz hier, Irish Folk, weißt du. Und wenn man sich das mal anguckt, dann kann sozusagen deine Tugend, die du hast, dass du so gut singen kannst, das kann natürlich in der Wechselbeziehung zu allen anderen, die dann verstummen, ehrfurchtsvoll verstummen, das kann natürlich dazu führen, dass die ihr eigenes Erleben nicht zum Ausdruck bringen.
Mhm.
Und Demut hat deshalb ganz viel mit Kompetenzerleben zu tun, nämlich die Ambivalenz des Kompetenzerlebens. Ist Demut im Sinne von, ich weiß, dass ich etwas kann. Aber weil ich das kann, weiß ich auch, dass dieses Können möglicherweise nachteilige Aspekte hat. So. Und diese Ambivalenz des eigenen Kompetenzerlebens, das ist Demut. Und jemanden demütigen bedeutet ja, ihm zu zeigen, dass ich etwas besser kann. Na, zum Beispiel verbal kompetent bin und den irgendwie runterputze oder. Aber eben nicht, dass dieser Eigenschaft innewohnende Risiko berücksichtige, sondern sag, es ist mir dann auch scheißegal, wie es dir geht. Na, so, und wenn du dann sozusagen dieses Erleben hast, na, möglicherweise runtergeputzt zu werden, ohne dass der andere dir auch mal eine Chance gibt, dich zu Wort kommen lässt oder mit Fragetechniken, die die Möglichkeit gibt, dich ins Gespräch einzubauen, dann kannst du dich gedemütigt fühlen. Und das kann natürlich viel mit deinem eigenen, aus deinem eigenen Erleben herauskommen. Wir hatten ja schon mehrfach auch im Podcast darüber gesprochen, dass Gefühle nun mal etwas sehr Persönliches sind. Aber ich muss mir als Träger einer Eigenschaft, als Träger dieser Tugend einfach bewusst sein, dass diese Tugend, diese Eigenschaft eben auch kritische Momente haben kann. Gab es denn schon mal eine Situation, wo du sagst, da hast du so voll im Flow irgendwas gemacht und danach eigentlich festgestellt, boah, du hast alle anderen abgehängt, die sind irgendwie gar nicht mehr richtig mitgekommen?
Das sind immer so Fragen.
Ich weiß, Fragen ist ja meins.
Ja, ja. Ich hoffe nicht.
Na, wenn du jetzt mal in deine Projekte guckst,
ja,
wie sorgst du denn dafür? Wenn du jetzt Projektleiter bist, muss man ja auch manchmal ein bisschen durchgreifen und sagen, Ben, das machen wir jetzt so, Punkt, Feierabend.
Muss man das?
Sollte man. So. Und da kann es ja sein, dass Menschen, was ja normal ist im Projekt, doch unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Sie sagt, oh, ich dachte, das wäre so in Ordnung oder ich dachte, das läuft oder das funktioniert. Wie gehst du damit um, wenn dort unterschiedliche Erwartungen, Zielvorstellungen aufeinanderprallen?
Ich sorge einfach dafür, dass wir alle dieselbe Vision des Ziels haben. Durch Abstimmung, durch Meetings sagen, worauf liegt unser Fokus? Was ist eigentlich Ziel des Projektes, der Umsetzung? Wo ist die Deadline? Und das kläre ich recht umfangreich ab und ich wiederhole das auch im Laufe des Projektes zyklisch immer mal wieder. Sind wir noch auf Kurs?
Hast du denn schon mal das Gefühl gehabt, dass du gedanklich einfach schon viel weiter warst?
Das habe ich ganz oft, weil wenn du das Projekt leitest, dann hast du alles im Blick. Du hast ja aber Spezialisten im Team. Das heißt, die haben sozusagen ihre Lane und haben dort ihren Fokus. Was sollen sie schaffen? Irgendwas programmieren, irgendwas auch immer. Ich habe aber den Blick ja über alles. Das heißt, ich denke natürlich schon, während sozusagen der Kollege noch dabei ist, das Richtige, ich sag mal jetzt Framework, für die Software auszuwählen, schon dran, was ich beachten muss, damit ich das beispielsweise bei einem Konzernbetriebsrat durchbekomme. Oder dass ich Informationssicherheit, Datenschutz einbeziehen muss. Da ist der Kollege an der Stelle noch gar nicht im Spiel. Der ist in seiner Lane.
Und wie sorgst du dafür, dass die Menschen dort eben nicht dieses Erleben haben, boah, der ist einfach schon 150.000 Meter weiter als ich?
Na, ich mache ganz oft, wenn wir es an dem Projekt jetzt wirklich festmachen wollen, ne, ich habe Individualmeetings. Mit den einzelnen Teilnehmern, wo wir deren Lane durchgehen, deren Tasks, ihre Pakete, was sie machen, wo sie sind, was sie benötigen, damit auch ich ein Verständnis habe und ein gutes Gefühl, wo sind wir da gerade. Und dann gibt's zyklisch Meetings mit allen. Das sind auch die, wo ich immer wieder das Ziel festlege. Da sind wir noch auf Kurs. Denk dran, das ist unser Ziel. Da zählt natürlich auch dazu, gewisse Innovationen erstmal zu unterdrücken, zu sagen, es macht total Sinn, dass wir das tun. Ist aber aktuell out of scope. Also wir machen aufgrund der Zeit, des Budgets vielleicht nur sozusagen die Minimalanforderung, aber wir schreiben uns das in den Backlog, super Idee. Und dann ist es natürlich auch so, da ich die ganzen Meetings auch mit den ganzen Stakeholdern führe, ob das Datenschutz ist und sonst was, dass ich diese Information sammle, dann trage ich die ins Team rein. Und pass auf, wir müssen mal gucken, Programmierer, Datenschutz hat schon eine Info gegeben, schau mal, ob du eine Idee hast, wie wir das berücksichtigen können oder das dürfen wir nicht aus dem Fokus verlieren. Also viel durch Kommunikation.
Und was ist ein Backlog?
Ein Backlog ist einfach eine Themensammlung.
Okay.
Also wir haben eine tolle Idee. Und dann sagen wir, pass auf, wenn das nicht im Scope ist, was wir machen sollen.
Also im Fokus nicht.
Genau, im Fokus, ne, des Projektes. Beispiel, wir bauen eine Brücke. Wir sagen, okay, die Brücke soll eben halt erstmal nur über einen 10 Meter breiten Fluss führen und da sollen LKWs drüber fahren können. Dann kann es sein, dass der Programmierer sagt, du pass auf, total clever über den Fluss. Das weiß ich heute schon, fahren später Schiffe. Wir sollten also dafür sorgen, dass wir die Brücke hochklappen können. Dann ist das sowas, wo ich sage, Bombenidee, das muss in Backlog. Das ist bei Version 1.0 aber nicht drin. Von Zeit und Budget und aktuell nicht die Anforderung. Ich kommuniziere es aber gegenüber dem Auftraggeber. Und der kann dann immer noch entscheiden. Kann ja sein, dass er sagt, oh nee, das machen wir gleich mit. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass wir schon eine ziemlich gute Vorstellung davon haben. Und das sind dann die Themen, die wir später nachziehen wollen.
Und wie machst du es, dass der sich dann nicht gedemütigt fühlt, weil du eine Entscheidung triffst?
Indem ich Entscheidungen immer transparent treffe. Also entweder indem ich sage, ich habe es vorgetragen, du warst mit dabei im Meeting, Auftraggeber hat gesagt, mach mal nicht jetzt, mach mal später. Oder indem ich natürlich auch Entscheidungen begründe und sage, okay, wir haben noch 3 Sprints, eine Woche, dann müssen wir fertig sein. Wir haben noch 12 Themen, die schaffen wir in diesen 3 Sprints, die Brücke hochklappen zu können, dauert 4 Sprints. Wir haben die Zeit ja gar nicht. Ich möchte das nachvollziehbar machen. Mir ist auch, also Projektleiter ist ja auch nicht einfach nur, ich sag mal, der Patriarch, der mit der Keule schwingt. Ja, du führst ein Team, du bist aber auch selber Teil des Teams. Mhm. Das ist ja genau das, ich sag mal, da ist Demut, glaube ich, sehr angebracht, wenn wir es daran festmachen wollen, mhm. du bist nichts Besseres.
Mhm.
Weil wenn der Rest nicht mitmacht, verlierst du genauso.
Mhm.
Das heißt aber auch, wenn es gut war, dann gehen auch alle zur Party.
Mhm. Mhm, genau. Also, du hast mit diesem Punkt, du bist Gleicher unter Gleichen, eine ganz wichtige Facette reingebracht. Nicht im Sinne von, wir sind alle gleich, sondern zu sagen, wir sind alle unterschiedlich, aber wir gucken alle in die gleiche Richtung. Und da gibt es nun mal Menschen, die müssen Entscheidungen treffen. Da gibt es Menschen, die sind Spezialisten auf irgendein Thema. Aber eben zu sagen, wir haben unterschiedliche Funktionen. Und es gibt dann, finde ich, eine sehr schöne Analogie, die heißt Form follows Function. Also die Form, mein Umgang, folgt der Funktion. Wenn ich also einen Punkt erreicht habe, wo aufgrund meiner Expertise, meines Spezialistentums angebracht ist, dass ich auch die Entscheidung treffe oder die Ansage mache, dann tue ich das. Und Demut heißt zu sagen, ich stelle das zur Disposition. Also ich gehe nicht davon aus, weil ich irgendwie schon mal so ein Projekt gehabt habe oder die Schulterklappen habe oder einen Titel habe, weiß ich das auch besser. Sondern einfach zu sagen, stopp, ist das der angemessene Moment, um diese Form, also diese Form der Kommunikation zu wählen. Und Demut heißt, und Demut ist deshalb so schwierig, weil Demut nicht als Tugend häufig betrachtet wird, sondern es wird häufig gesagt, Demut ist sowas wie, naja, demütig sein, Unterwürfigkeit und so weiter. Dass Demut aber eigentlich eine herausragende Tugend ist, die nämlich heißt, ich gehe davon aus, dass meine Kompetenz auch fehleranfällig ist, auch in meinem Erleben falsch sein kann. Und ich akzeptiere diesen Fehler, spreche ihn vielleicht sogar an oder stelle mich der Diskussion mit meiner Wahrnehmung. Das ist dem nicht zu sagen, ne, wie die Figur im Völkerschlachtdenkmal, zu sagen, ich könnte ja auch sagen, ich bin stark und weil ich stark bin, renne ich einfach voran. Und möglicherweise walze ich einfach mal schlichtweg alles nieder, was vielleicht mit Klugheit oder vielleicht mit Entschleunigung besser funktioniert hätte. Und deshalb finde ich dieses Bild einer tugendhaften Statue, die eine Eigenschaft hat, die herausragend ist, mit demütig gesenktem Blick, finde ich einfach ganz großartig. Muss ich wirklich sagen, ist etwas, wo ich finde, wo sehr, sehr viele Überlegungen reingegangen sind. Aber lass uns das nochmal psychologisch angucken. Wir haben ja schon ganz oft über dieses Thema, was motiviert Menschen, gesprochen. Und was Menschen motiviert, ist, den Effekt des eigenen Handelns zu erleben. Punkt. Das ist hirnorganisch auch wichtig, damit wir Existenz erleben haben können. Und dafür gibt es so eine Theorie, die sagt, dass wir immer so drei Facetten haben müssen. Wir müssen Autonomie erleben haben, also ich bin frei darin, eine Entscheidung zu treffen. Extrem wichtig. Das zweite, wir müssen Kompetenz erleben haben. Im Sinne von, ich habe das Gefühl, ich kann irgendwas. Und das dritte, ich muss eine soziale Eingebundenheit haben. Also ich muss natürlich A, mein Kompetenz erleben oder mein Handeln ja ins Verhältnis zu irgendwem setzen. Also wenn Robinson auf der Insel steht und singt ein Abendlied, weiß er noch nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Außer die Fische fallen im Wasser tot um. So, und jetzt kommt Freitag dazu und Freitag verzieht immer das Gesicht, wenn Robinson singt. Dann weiß Robinson, singen ist aber nicht sein Ding. Das bedeutet, durch diese soziale Eingebundenheit bekommt er nur auch eine Rückmeldung über seine Kompetenz. So. Und Demut setzt genau an dieser Schwelle an, nämlich zu sagen, erstens bei der Autonomie, zu sagen, Autonomie bedeutet immer eine Angemessenheit in der Freiheit meiner einzelnen Entscheidung. Rosa Luxemburg hat das mal so schön gesagt, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Also einfach nur quer durchs Gemüsebeet zu rennen, ist ja nicht Autonomie, ist das, das ist ja alles andere. Man muss ja sagen, das ist, hat ja eher etwas damit zu tun, dass man sozial ignorant ist oder ähnliches. Ne? Also es geht ja mehr in die Richtung von Anarchie. Ich mache, was ich will. Autonomie heißt ja auch immer, ich beschränke niemand anderen in meiner Autonomie, in der Ausübung meiner Autonomie. Das zweite ist das Thema Kompetenz. Und Kompetenz heißt das nicht nur ich erleben meiner Kompetenz im Sinne von, boah, finde ich gar nicht aber gut oder habe ich aber fein gemacht oder ist genau mein Ding, sondern zu sagen, warte mal, ich setze meine Kompetenz mal ins Verhältnis zu anderen Informationen. Ja? Und das dritte bedeutet bei der sozialen Eingebundenheit eben auch genau hinzugucken, wer ist denn mein sozialer Vergleich? Es ist natürlich immer ganz, ganz leicht, sich hinzustellen und sich sozial schwächere Gruppen zu suchen und zu sagen, naja, die können das gar nicht. Oder mein eigenes Verhalten dadurch zu rechtfertigen, dass ich sage, er geht ja immer noch schlimmer. Es gibt immer noch einen, der es noch schlimmer, noch dümmer sich anstellt oder ähnliches. Also zu sagen, stopp, ich suche meinen Vergleich nach oben. Also wer sind denn die, die für mich eine repräsentative Vergleichsgruppe sind? Das kann fachliche Kompetenz sein, es kann eine Sozialkompetenz sein. So. Und jeder dieser drei Aspekte, also Autonomie, Kompetenzerleben, soziale Eingebundenheit, funktionieren eben nur, wenn du eine gewisse Ambivalenz in der Gruppe hast, mit der du dich vergleichst. Wenn du dir genau überlegst, mit wem macht der Vergleich dort Sinn. Und dann entsteht Demut im Sinne von, ich gehe davon aus, dass meine Einschätzung dieser drei Faktoren, Autonomie, Kompetenz, soziale Eingebundenheit, eben auch falsch sein kann. Ich habe möglicherweise, bin ich gar nicht autonom, sondern bin einfach total anarchisch darum gerannt. Möglicherweise habe ich keine Kompetenz, weil ich mich ständig nur mit den Falschen vergleiche. Und möglicherweise ist meine soziale Eingebundenheit, sind das alles Menschen, die aufgrund meiner Macht oder so nur sozial erwünscht agieren. Da gibt es ja in der Politik genug Personen, wo man ernsthaft Kompetenzen in Zweifel ziehen muss, die aber eine soziale Eingebundenheit haben, die sie ständig bestätigen. Ne? Und diese Facetten, jeder dieser Facetten erfordert Demut, damit die Freiheit des anderen und die Autonomie des anderen eben nicht gefährdet wird. Und insofern hat Demut eben, und das finde ich total wichtig, nichts damit zu tun oder durch jemanden gedemütigt zu werden, sondern Demut ist einfach eine Angemessenheit bei der Selbstreflexion. Was mich aber auch nochmal interessieren würde, wenn du dir das jetzt mal dein Projekt erleben, so in Erinnerung rufst, gab es denn schon Situationen, wo du das vielleicht so falsch eingeschätzt hast, dass du nochmal zurückrudern musstest und sagen musstest, stopp, wartet mal, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr fühlt euch dort nicht gut eingebunden oder in eurer Kompetenz nicht wahrgenommen?
Ehrlich gesagt nicht, weil das auch immer das Feedback ist, was ich bekomme. Was man sehr schätzt, ist eben halt genau die Art und Weise meiner Kommunikation. Das beinhaltet natürlich noch mehrere Facetten. Unter anderem zum Beispiel zeige ich gerne zuerst oder in Entscheidungssituationen oder wenn ich merke, das Gegenüber könnte sich nicht aus seiner Deckung heraustrauen, zeige ich bewusst und auch wirklich gerne eine schwache Seite. Gib dir ein Beispiel. Wenn es um Softwareentwicklung geht, geht es immer um ein Framework, also die Plattform, auf der man das entwickelt. Das heißt, es ist doch wohl völlig klar, dass der Programmierer der geeignete ist, das Framework festzulegen und nicht ich. Wenn ich jetzt aber merke, dass er nicht aus der Ecke rauskommt, ne, dann kommuniziere ich das auch ganz direkt und sage ganz ehrlich, ich habe da gar keine Ahnung. Ich kann keine gute Entscheidung treffen. Du schon, was empfiehlst du uns? Und dann hast du natürlich auch ab und zu die Situation, dass jemand sagt, naja, ich hätte schon eine sehr gute Vorstellung, aber ich will dafür gar nicht haften. Dann ist es aber wieder meine Verantwortung zu sagen, pass auf, wenn du das empfiehlst, als Experte, dann werde ich deiner Entscheidung folgen oder deiner Empfehlung folgen. Das heißt, ich leite die Entscheidung ab. Gib mir drei zur Auswahl, gib mir deine Empfehlung. Dann trage ich aber auch die Verantwortung dafür. Und das mache ich auch. Und dasselbe ist natürlich auch dann, wenn mal was nicht ganz so gut läuft und du vielleicht einen Stakeholder hast, der sagt, du hörst mal, ich bin gerade unzufrieden. Dann hole ich mir aber auch die Hauer ab. auch wenn ich nichts dafür kann. Das heißt, damit ecke ich ab und zu an, weil ich auch sozusagen keine Namen preisgebe. Also wenn jetzt mal was nicht in Time ist, wo man sagt, wir überziehen 2 Wochen, weil es nicht anders geht, dann habe ich öfters das Erleben, dass natürlich gerade das Management wissen will, wer hat's verschuldet. Ja, dann, damit wir dann auch, wenn wir den Schuldigen haben, ist das Problem in der Regel ja für viele gelöst. Ja, es ist nicht die Frage, was können wir tun, sondern wer war's. Und das mache ich nicht, prinzipiell nicht. Das wissen auch alle. Ich gebe hier keinen Namen, weil das ist mein Projekt. Ich habe die Leitung. Im Zweifel bin's immer ich. Ich bin schuld. Dafür habe ich ja auch die Leitung. So, und dann sage ich keinen Namen. Das kann auch mal dazu führen, dass man unangenehme Gespräche führen muss. Ja, ich habe das aber auch immer und überall gesagt und dazu stehe ich auch. Ich nehme da auch eine Kündigung in Kauf. Ich sage keinen Namen. Punkt. Das ist mir völlig egal und das wissen alle, die mit mir zusammenarbeiten. Das ist wirklich ein geschützter Raum, eine geschützte Blase. Da kann es in der Blase, kann man diskutieren. Aber das geht nie nach außen. Und das gibt, zumindest ist das immer wieder das Feedback, was ich bekomme, Leuten viel Sicherheit, weil die sagen, du, ich kann ja auch mal ins Klo greifen, ohne. Dass meine Führungskraft dann vielleicht kommt und sagt, du hast uns aber schlecht dastehen lassen. Ich äußere das nie, das ist mir auch egal. Es gibt äußere Faktoren, es gibt innere Faktoren und wir sind ja alle keine Roboter. Und auch ich mache Fehler. Ich habe natürlich einen Leitfaden, eine gewisse Art der Kommunikation. Ja, wie informiere ich wen? Ich klappe das immer im Vorfeld ab. Willst du es quartalsweise? Willst du es nur, wenn wir Milestones erreicht haben? Willst du es wöchentlich? Wie willst du es? Per E-Mail? Soll ich dich anrufen? Willst du mich ansprechen? Also ich glaube, das steht und fällt wirklich mit Kommunikation und ich denke, da fallen mir fast keine Bälle runter.
Ja, also die soziale Eingebundenheit, die ist halt extrem wichtig. Ja, wenn ich dort Sicherheitserleben habe, dann kann ich auch nicht gedemütigt werden. Ja, oder wenn man eben sagt, das ist einfach nicht mein Kompetenzbereich, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja, genau. Ich würde gerne zum Abschluss vielleicht noch ein paar Techniken und Methoden mal mitgeben. Wie kann ich Demut eigentlich üben? Ja, es gibt eine ganz praktische, ganz einfache Methode, die kommt aus dem Psychodrama. Da macht man, ne, schreibt man zum Beispiel auf Karteikarten einfach mal so die stärksten Argumente, die ich für meine Position habe, ne, weil ich es einfach weiß, weil ich es schon 100 Mal gemacht habe oder weil ich eine absolute Expertise darin habe. Und dann kann man die durchaus auf dem Stuhl kleben, so mit Karteikarten. Und dann setzt man sich mal auf den Stuhl gegenüber. Und dann guckt man sich diese eigenen Argumente mal an und sagt, okay, was macht denn das mit mir, wenn da drüben der weiße Helge sitzt? Na, der weiß das alles, der kann das alles. Wie fühle ich mich? Einfach sich da mal reinfühlen und sich vorzustellen, wie fühlt die Person sich, die diese Person vor sich sieht. Und immer wenn dieses Gefühl negativ wird, heißt es, ich muss was anders machen. Ja? Das ist so eine Möglichkeit, die man machen kann. Oder sogenanntes paradoxes Intervenieren. Also ich argumentiere mal genau andersrum. Also ich weiß, ich kann das und jetzt suche ich mal ganz bewusst nach Argumenten, die mir zeigen, dass ich es eben nicht kann. Nach Situationen, in denen ich eben nicht die Expertise hatte oder dass dann im Ergebnis doch anders war. Also bewusst mal Gegenargumente zu suchen, um zu sagen, natürlich, erfolgreiche Projekte zeichnen oder Projektleiter zeichnen sich dadurch aus, dass 51% aller Ideen klappen. Ja, so, reicht völlig, um erfolgreich zu sein. Aber dann bleiben ja noch ganz, ganz viele Prozente, die eben nicht funktioniert haben. Und zu sagen, okay, ich rufe mir die mal ins Gedächtnis. Ja, oder, ne, kennt man so diese Advocatus Diaboli, einfach mal zu sagen, ich möchte, dass du völlig in die Kritik gehst, ganz bewusst. Ich möchte, dass du wirklich mal an dieser Entscheidung, die ich dort habe, nur die kritischen Sachen findest und mich darauf ansprichst. Das macht man übrigens auch bei Meeting-Methoden inzwischen, dass man sagt, sogenannte Imp-Meetings. Also ich gehe als Führungskraft rein in ein Team, ich gebe alle Informationen rein und ich möchte, dass die wirklich alle Gegenargumente suchen und sagen, was ist blöd an der Idee, was ist doof an der Entscheidung, damit ich geimpft wäre, dass ich also schon weiß, was kommt da auf mich zu, wenn ich diese Information oder diesen Projektstand nach außen kommuniziere. Und das Wichtige dabei ist, diese andere Perspektive nicht als persönliche Abwertung zu erleben. Nicht in den Schritt zu gehen und zu sagen, das ist etwas gegen mich, sondern das sind erstmal andere Perspektiven, die meiner Wahrnehmung der Welt entgegenstehen. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen etwas gegen mich haben oder dass diese Menschen mich ablehnen. Die lehnen vielleicht nur meine Ideen, vielleicht nur meine Gedanken, vielleicht nur meine Perspektive ab. Und wenn man es hinbekommt, mit so viel Milde in einen Prozess reinzugehen, dann hat man auch genau den Grad an Demut, der eben nicht zur Abwertung der eigenen Persönlichkeit, zum Verlust des Selbstwerts führt.
Ja, macht man ja in Projekten oft. Diese typischen Lessons learned hast du ja auch. Wir haben das auch gehabt. Wir hatten letzte Woche ein Go-Live von einem neuen Release von der Software. Und wir haben gesagt, okay, zwischen 9 und 11 Uhr könnt ihr die nicht benutzen. Und das lief auch alles fehlerfrei. Wir waren allerdings nicht 11 Uhr fertig, sondern 11.20 Uhr. Was überhaupt nicht schlimm ist. Was wir immer machen, egal nach welchem Milestone oder wenn das Projekt zu Ende ist oder Teilphasen, wir rufen uns immer auf, was ist gut. Und dann überlegen wir, okay, was könnte man aber das nächste Mal besser machen? Und um das jetzt an konkret diesem Beispiel mal darzustellen, es hat total viel Sinn gemacht zu sagen, okay, wir denken intern, wir brauchen anderthalb Stunden. Also nehmen wir schon zwei. Es hat trotzdem länger gedauert. Was wäre clever gewesen? In der Kommunikation einfach. Ne? Natürlich haben wir geschrieben, in der Regel jetzt 9 bis 11. Aber wir hätten vielleicht schreiben sollen, wir geben euch 11 Uhr einen Zwischenstand. Und der hätte entweder sein können, wir haben es schon geschafft, oder wird sich ungefähr noch 30 Minuten hinziehen. Genau. Das machen wir aber immer. Also ich glaube, das ist auch wirklich wichtig als innere Einstellung zu sagen, was lief gut, nicht immer was lief schlecht, was lief gut. Und da laufen ganz viele Dinge gut, aber danach die Frage zu stellen, was können wir besser machen?
Genau.
Und dann festzulegen, wer macht's. In dem Fall eben halt, da ich die Kommunikation mache, sagen, wisst ihr was, beim nächsten Release machen wir das genau so und ich schreibe dann auch. Dann ist die Verantwortung klar.
Genau. Und dieses zu sagen, also diesen Mut zu sagen, egal wie gut es war, wir haben den Mut und wir sind uns auch nicht zu fein dafür zu gucken, was geht besser. Das ist eine sehr schöne und sehr selbstverdienlich demütige Haltung.
Ja, dann bin ich ja doch demütig, wie es scheint.
Unbedingt.
In diesem Sinne.
Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.